Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wer hätte das gedacht, dass sie sich beim EU-Gipfel dann doch so einig sind? Wir sprechen im Podcast des Freitags-Updates über die Reaktionen aus dem politischen Berlin auf das neue Asylabkommen der EU. Die Staats- und Regierungschefs, die haben ja unter anderem auch beschlossen, dass Länder wie Italien oder Griechenland Aufnahmelager für gerettete Bootsflüchtlinge errichten können. Aber sowas gibt's ja eigentlich schon. In Griechenland zum Beispiel, auf Lesbos.
Hoher Beton, Stacheldraht, dann Wachpersonal, gepanzerte Fahrzeuge außenrum und Flutlicht. Das wirkt schon gruselig.
Sagt unser Korrespondent in Griechenland und wir müssen uns natürlich fragen, wollen wir noch mehr davon? Außerdem müssen wir über diesen Hai, den weißen Hai vor Mallorca sprechen. Lukas Müller ist Meeresbiologe und ist absoluter Hai-Fan.
Ich selbst bin schon mit weißen Haien geschwommen außerhalb des Käfigs. Wir hatten vielleicht 2 Meter Distanz zwischen dem weißen Hai und mir. Grundsätzlich gibt es für mich keine gefährlichen Tiere. Es gibt gefährliche Situationen.
Also, wenn einer die Gefahrenlage einschätzen kann, dann er. So viel schon mal vorweg. Weiße Haie gibt es im Mittelmeer eigentlich immer. Nicht unbedingt formale, aber generell haben die dort einen Lebensraum. Der Podcast des Updates vom 29. Juni 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Was machen wir mit den Menschen, die als Flüchtlinge nach Europa kommen? Auf dem EU-Gipfel in Brüssel, da gab es heute in den frühen Morgenstunden eine Einigung, grob gesagt zu einer strengeren, verschärften EU-Flüchtlingspolitik. Und die dürfte doch eigentlich der CSU in Deutschland entgegenkommen, die ja fordert, Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen, wenn sie schon in einem anderen EU-Land registriert worden sind. Wir sprechen drüber, über diesen Deal mit Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Gudula, kannst du noch mal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die in Brüssel zur Flüchtlingspolitik der EU beschlossen wurden?
Wenn man es ganz kurz fassen will, dann lautet dieser Beschluss mehr Abschottung Europas, mehr Hilfen für die Türkei und mehr Hilfen für Afrika. Das ist die ganz kurze Fassung. Mehr Abschottung heißt dabei unter anderem die Einrichtung von Auffanglagern in Nordafrika, Ausschiffungsplattformen heißt das nach dem Text, und sogenannten kontrollierten Aufnahmezentren für Bootsflüchtlinge in der Europäischen Union, was immer das im Einzelnen dann heißen mag, ob die geschlossen sind oder nicht. In den Einrichtungen soll der Schutzstatus auf jeden Fall geprüft werden. Asylberechtigte sollen anschließend in andere EU-Länder einreisen dürfen, wenn die dem zustimmen. Das heißt, da wird ganz auf Freiwilligkeit gesetzt. Und vorgesehen sind auch schärfere Richtlinien für private Rettungsschiffe bei der Seenotrettung und ein Ausbau des Grenzschutzes.
Ja, und jetzt ist natürlich in Berlin spannend, ist die Unionspartei mit dem S, die CSU, zufrieden? Also ist der Streit zwischen CDU und CSU um die Flüchtlingspolitik jetzt vom Tisch?
Na, die Hängepartie geht weiter, allerdings unter etwas weniger negativen Vorzeichen. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Es gab heute versöhnliche Stimmen in der CSU. Der Landesgruppenvize Hans Michelbach hat von dem positiven Signal gesprochen, dass sich etwas bewegt in der EU. Die Bundestagsinnenausschussvorsitzende Andrea Lindholz, auch die CSU, hat dazu aufgerufen, sich jetzt zu einigen. Aber wie sich die CSU letztlich verhält, das ist tatsächlich noch offen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hält sich noch bedeckt. Und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will das Papier offenbar so interpretieren, dass weiterhin nationale Alleingänge, also auch die Zurückweisung an der Grenze, möglicherweise noch möglich wären. Wörtlich schreibt er: Ich stelle fest, dass zur Vermeidung von Sekundärmigration das Ergreifen von nationalen Maßnahmen ausdrücklich im Ratspapier vorgesehen ist. Das ist allerdings in der Interpretation etwas kühn. Nationale Alleingänge hält nach wie vor weder die Kanzlerin für möglich, die hat das auch heute noch mal gesagt, noch gibt wirklich das Beschlusspapier das her. Also mal sehen, was daraus wird.
Die Möglichkeit, dass die Koalition aber jetzt noch zerbricht und es Neuwahlen gibt, die ist deutlich unwahrscheinlicher geworden, oder nicht?
Ja, die CSU kann einen Alleingang eigentlich auf dieser Grundlage kaum noch rechtfertigen. Nicht nach der großen Zustimmung, die dieses Papier mindestens auf der konservativen Seite gefunden hat. Und das ja nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU. Das Problem für die CSU dürfte jetzt eher sein, dass sie sich da ja in der Sache so konkret festgelegt hat. Gerade mit der Frage dieser Zurückweisung an der Grenze. Da muss man allerdings noch dazu sagen, gab es noch ein wichtiges anderes Ergebnis. Es wird wohl bilaterale Vereinbarungen für eine Erleichterung der Dublin-Rückführungen mit einzelnen Staaten geben. Da gibt es erste konkretere Ergebnisse und Ankündigungen. Die CSU muss für sich jetzt einfach einen Weg finden, wie sie das verkauft.
Gudula Geuter im Berliner Hauptstadtstudio über das Asylabkommen der EU-Staaten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lager. Dieses Wort klingt erstmal nach einem Ort, an dem wir Sachen und Dinge und Zeug lagern, gestapelt in großen Mengen. Im Moment fällt dieses Wort aber besonders oft im Zusammenhang mit Flüchtlingen. Die Staats- und Regierungschefs, die haben auf dem EU-Gipfel unter anderem beschlossen, dass Länder wie Italien oder Griechenland Aufnahmelager für gerettete Bootsflüchtlinge errichten können. Und zwar geschlossene Lager, wo die Flüchtlinge erstmal bleiben sollen und von wo sie dann auf verschiedene EU-Länder verteilt werden können. Ähnliche Lager gibt es aber jetzt schon in Griechenland, auf der Insel Lesbos zum Beispiel. Wir schauen mal, wie gut es dort bislang funktioniert. Mit unserem Korrespondenten machen wir das in Athen, Michael Lehmann. Guten Abend.
Guten Abend.
Michael, gib uns mal einen Eindruck, wie sieht es denn dort in diesen Aufnahmelagern, zum Beispiel auf Lesbos, aus? Wie sind dort die Zustände?
Also dieses große, sehr umstrittene Lager Moria sieht wirklich von außen so aus, wie es der Papst mal etwas krass genannt hat. Er sprach von Konzentrationslagern und er hat damit zunächst mal viele Menschen verletzt auf Lesbos. Aber wenn man ehrlich ist, hoher Beton, Stacheldraht, dann Wachpersonal, gepanzerte Fahrzeuge außenrum und Flutlicht, das wirkt schon gruselig allein vom groben Hinschauen. Und wenn man sich mit den Menschen dort unterhält und sieht, wie sie leben, dann spürt man eigentlich, dass das überhaupt keine Lösung ist, wie die Menschen dort ausharren müssen. Es sind innen drin in diesen Lagern Zustände wie, ja, zum einen tatsächlich wie in einem Gefängnis. Die Frauen haben Angst vor Gewalt, müssen sie auch zum Teil haben, weil da auch viele traumatisierte Flüchtlinge, die manchmal einfach nachts auch durchdrehen, untergebracht sind. Alleinreisende Männer, die frisch aus Kriegsgebieten kommen, wohnen da zusammen mit Müttern und Kindern. Also es ist furchtbar.
Dürfen die Flüchtlinge denn dort jederzeit rein oder raus oder sind das wirklich auch geschlossene Lager, so wie sie sich die EU jetzt vorstellt?
Die dürfen dort rein und raus. Es gibt sogar eine Buslinie dorthin. Also die Rahmenbedingungen versucht man so normal wie möglich zu halten. Allerdings gibt es dann doch auch inoffiziell die Ansage, dass sobald die Sonne untergegangen ist, es dunkel wird, die Menschen dann doch auch möglichst wieder ins Lager zurück müssen. Und es gab auch immer wieder Szenen, wo dann die Polizei Flüchtlingsgruppen in Mytilini, der Hauptstadt von Lesbos beispielsweise, eingefangen hat und dorthin zurückgebracht hat. Das ist alles so ein bisschen ungeklärt und unklar. Und sehr unsicher für die Menschen.
Und haben die Menschen irgendeine Perspektive, wie es mit ihnen weitergeht? Zum Beispiel auch, ob ihr Asylantrag in der EU in Griechenland anerkannt wird?
Ein Problem ist die lange Wartezeit. Es dauert oft Monate, bis sie überhaupt mal ihre Befragung bekommen, wo all das gecheckt wird, was sie zu bieten haben an Biografien, an Lebensläufen und an Papieren. Und wenn dann die Überprüfung erfolgreich war, bekommen sie Asyl, dann kann es in der Tat sehr schnell gehen, dass sie zumindest aufs Festland dürfen, nach Athen. Es gibt immer wieder auch für besonders schlimme Fälle, wenn also Menschen verletzlich sind und psychisch krank werden oder bedroht werden, dass es dann eine schnellere Verlegung aufs Festland gibt, in ein anderes Camp. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich ein quälend langer, Monate, manchmal über ein Jahr langer Prozess für die Menschen.
Deine Einschätzung, dieses Lager auf Lesbos ist dann wahrscheinlich kein gutes Vorbild für mögliche weitere Lager in der EU?
Auf keinen Fall. Das weiß auch die griechische Regierung. Mein Eindruck ist, dass Regierungschef Tsipras sich da gerade ein bisschen durchmogeln muss, weil er einerseits natürlich weiß, dass die deutsche Kanzlerin, viele andere Länder in der EU darauf angewiesen sind, dass Griechenland mit an einer besseren Lösung arbeitet. Aber seinen eigenen Menschen in Griechenland zu erklären, dass es noch mehr dieser unschönen Zustände gibt, wenn man nämlich noch neue große Lager baut, das kann er schwer tun. Und wenn man ein gutes, ein sehr gut geführtes Flüchtlingslager wollte, bräuchte, dann wären dafür so viele Millionen notwendig, die hat das Land nicht. Und da müsste es so schnell ein EU-Programm geben, da glaube ich nicht dran, dass das in den nächsten Monaten passieren kann.
Und kommen da überhaupt noch so viele Flüchtlinge nach Griechenland momentan, dass solche Auffanglager noch gebraucht werden würden?
Wir haben uns heute mal erkundigt, ganz aktuell, seit Jahresbeginn sind es über 13.100 neue Flüchtlinge gewesen, allein auf dem Seeweg, die werden Sea Arrivals genannt und nach einzelnen Inseln sogar aufgeführt und zusätzlich viele weitere Tausend, auch zum Beispiel im Nordosten, auf dem Festland über den Grenzfluss Evros. Und das ist für so ein armes Land wie Griechenland eine gewaltige Zahl an neuen Flüchtlingen, die untergebracht werden müssen. Und ich habe es ja gerade erzählt, wie es da jetzt schon in den Lagern zugeht. Oft wird da einfach nur eine Zeltstadt noch dran geklatscht, werden weitere Zelte aufgebaut, notdürftigste Behausungen, also für die Menschen, die neu kommen.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Athen, Michael Lehmann, über schon existierende Flüchtlingslager in Griechenland, zum Beispiel auf Lesbos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hai-Alarm auf Mallorca. Ein Kult-RTL-Film mit sensationell, ja, albernen Dialogen zum Teil. So, nämlich?
Ich glaube, dass 1 und 1 2 macht. Haie fressen Menschen.
Ich glaube auch, dass 1 und 1 2 macht. Die Frage ist nur, warum 1 und 1 2 macht. Es ist nicht so wichtig, woran man glaubt, Sven. Es ist wichtig, dass man überhaupt an etwas glaubt.
Und woran glauben Sie?
An die Liebe.
Oh, okay. Hai-Alarm auf Mallorca ist momentan wieder eine Panikschlagzeile, genau wie vergangenes Jahr übrigens auch. Es soll ein Hai gesichtet worden sein, diesmal ein weißer Hai, 5 Meter lang, direkt bei der vorgelagerten Mini-Insel Cabrera. Und Naturschützer haben ihn eine Stunde lang beobachtet und Fotos von diesem Hai gemacht. Die Regionalregierung, die reagiert etwas zurückhaltend, weil man auf den Fotos nicht hundertprozentig erkennen kann, ob das ein weißer Hai ist, sagen die. Klar, die wollen natürlich nicht, dass Leute ihren Urlaub jetzt canceln wegen weißen Haien auf Mallorca. Dabei wäre denn sowas tatsächlich sehr gefährlich und sind weiße Haie im Mittelmeer so ungewöhnlich? Das klären wir mit Lukas Müller, Meeresbiologe, Fotograf, Filmemacher und Hai-Liebhaber. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Zuallererst, was siehst du denn auf den Fotos? Ist das einer oder nicht?
Das ist schwierig zu sagen. Es könnte ein mittelgroßer weißer Hai sein, es könnte auch ein sehr großer Makrohai sein. Das ist von Bildern gerade immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde davon ausgehen, dass es ein weißer Hai ist, wenn Leute vor Ort das so klassifiziert haben, gerade wenn Naturschützer und Forscher vor Ort waren. Aber klar, es gibt weiße Haie im Mittelmeer und deswegen ist es nicht abwegig, dass das auch ein weißer Hai war.
Das heißt, wenn Menschen davon sprechen, der weiße Hai kommt zurück, dann liegen sie falsch, weil es gibt sie ohnehin im Mittelmeer.
Genau. Und es ist auch ein Trugschluss, dass das letzte Mal weiße Haie vor 30 Jahren im Mittelmeer gesichtet wurden. Das mag bestimmt sein für die Balearen, dass das dokumentiert wurde auf Video in der Region. Es gibt Videos aus Sizilien, aus Malta, Tunesien, ganz viele Vorfälle, in denen weiße Haie gefunden wurden. Und in den meisten Fällen sind es Fischer, die Haie fangen. Oder in Malta zum Beispiel gibt es viel Aquakultur, in denen Thunfische gefangen werden und die werden dann herangewachsen zum Verkauf. Und die Haie, die umkreisen natürlich diese Käfige und werden angelockt von den Thunfischen. Und dann häufig getötet, weil die zum Beispiel die Thunfische dann fressen und der Profit sinkt. Es ist eine Sensation in dem Fall, weil weiße Haie sehr selten sind und das einfach fantastisch ist zu wissen, dass es diese Tiere noch im Mittelmeer gibt und auch in den Balearen.
So, dass sie unterhalb von Italien noch hier und da rumschwimmen, das hatte ich auch schon mal gehört. Jetzt in der Nähe von Mallorca, und das ist was Besonderes, sagst du ja auch. Aber haben sie dort in der Vergangenheit auch schon mal einen Lebensraum gehabt?
Ja, es gibt auch eine wissenschaftliche Studie und die zeigt Sichtungen von, ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute gab es immer mal wieder Sichtungen, auch in den Balearen. Es ist so, dass weiße Haie im Mittelmeer eine Nadel im Heuhaufen sind. Weiße Haie haben ein Riesenterritorium. Also es gibt Migration von weißen Haien von der Atlantikküste nach Europa. Es gibt Migration von Südafrika nach Australien. Und im Mittelmeer nehmen diese Tiere auch große Wanderungen in Kauf, um zu fressen, um Kinder zu gebären. Dadurch, dass wir als Menschen diese Tiere massiv dezimiert haben, auch die Nahrungskette kaputt gemacht haben von der Entfernung der Robben aus dem Mittelmeer, großer Thunfischschwärme, ist diese Population in einem kritischen Zustand. Und es ist wirklich ein Wunder, wenn Leute weiße Haie noch sehen. Und man kann nur hoffen, dass diese Tiere es in den nächsten 100, 200 Jahren wieder schaffen, zurückzukommen.
Der weiße Hai ist nun mal so ein Monster. Zumindest wird er dargestellt in Filmen als Monster. Viele haben vielleicht auch Angst vor diesem Tier. Wäre es denn schlimm, wenn jetzt demnächst häufiger weiße Haie vor Mallorca rumdümpeln? Also wäre es gefährlich für uns Menschen?
Ich selbst bin schon mit weißen Haien geschwommen außerhalb des Käfigs. Wir hatten vielleicht 2 Meter Distanz zwischen dem weißen Hai und mir. Alles, was ich in der Hand halte, ist eine Kamera. Grundsätzlich gibt es für mich keine gefährlichen Tiere. Es gibt gefährliche Situationen. Wenn ich als Mensch in Kauf nehme, ins Wasser zu gehen, dann begebe ich mich in eine fremde Umgebung und dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich Tieren, die dort zu Hause sind, begegne. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten Jahren verhäuft oder mehr Weißhai-Begegnungen geben wird. Und dazu muss man sagen, diese Begegnungen, selbst wenn es die häufiger geben würde, sind immer noch so selten, dass die Wahrscheinlichkeit, dreimal vom Blitz getroffen zu werden auf Menorca oder auf Mallorca und einer der Baleareninseln, größer ist, als einen weißen Hai zu treffen. Und dass der Hai dann auch noch etwas macht, Also da gewinnt man eher 6-mal hintereinander im Lotto.
Aber gut, der eine Surfer, den es dann vielleicht am Ende doch trifft, der weggeknuspert wird von einem weißen Hai, wie hätte der das verhindern können? Also Füße hoch aufs Brett?
Maske aufziehen ist meiner Meinung nach der beste Schritt, denn Surfer sind in den meisten Fällen blind. Ich begebe mich in eine Brandung, in eine Umgebung, in der ich unter Umständen großen Raubtieren begegnen kann. Was habe ich dabei? Eine Tauchermaske. Damit ich unter Umständen sehen kann, was um mich herum ist. Genauso gehe ich ja nicht in den Wald von Kanada zum Beispiel, ja, packe mir Süßigkeiten in den Rucksack, dass die Bären mich riechen können und habe keine Taschenlampe dabei, kein Fernglas und gehe unvorbereitet in diese Situation.
Meeresbiologe Lukas Müller über den weißen Hai, gesichtet in der Nähe von Mallorca.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da haben wir uns heute doch schon sehr gewundert, dass es solche Vorschläge gibt. Wir sollen erstmal in Teilzeit arbeiten als, ja, so bis 40-Jährige und erst dann in Vollzeit, wenn wir 40 Jahre alt sind, damit wir vorher richtig viel geschafft bekommen. Das sagt eine amerikanische Psychologin und schlägt ein Umdenken in Sachen Arbeitsmodelle vor. Wie sinnvoll dieser Vorschlag ist, darüber sprechen wir mit unserer Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert. Magdalena, was genau schlägt denn diese Psychologin vor? Ab 40 Jahren in Vollzeit arbeiten und dann?
Arbeiten, bis man 80 ist. Hm. Klingt das nicht verlockend?
Super.
Also die Psychologin aus Stanford sagt, dass wir Kinder großziehen, während wir eine Karriere in Vollzeit aufbauen und dann durchziehen, bis wir 65 sind und dann zack, ist plötzlich alles vorbei. Das kann es ja wohl nicht sein. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und sie schlägt vor, in bester Work-Life-Balance erstmal bis 40 die Familie machen, bis dahin Teilzeit arbeiten, noch ein unbeschwertes Leben führen und dann eben richtig durchstarten. Schließlich hat man ja dann noch 40 Jahre heutzutage.
Ja, aber das gab es vor 30 Jahren schon mal. Man hat einfach bis Anfang 30 studiert, hatte schon Kinder. Bei meiner Mutter war das so. Und dann irgendwann mit Mitte 30 angefangen zu arbeiten. Aber das gibt's halt heutzutage nicht mehr. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, das Studentenleben vielleicht noch ein wenig auszudehnen, ein bisschen mehr Zeit zu haben. Aber wie ernährt man denn seine Familie dann in Teilzeit und überhaupt? Ja. Also für Bauarbeiter funktioniert das nicht mit den 80 Jahren.
Nee, also für Leute, die körperlich hart arbeiten, funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Und wie das finanziell klappen soll, dafür gab es leider auch keine passende Erklärung. Außer vielleicht Ansprüche runterschrauben, fiele mir so ein. Und auch unsere Hörer haben diesen Vorschlag auf unserer Facebook-Seite wirklich sehr unterschiedlich aufgenommen.
Der Beitrag scheint meine Vita zu beschreiben. Und ich habe nicht das Gefühl, alles falsch gemacht zu haben.
Wir werden zwar durchschnittlich immer älter, aber die Mehrheit der Bevölkerung ist dann nicht wirklich fit und gesund. Rente mit 80 sollte auf keinen Fall vom Gesetzgeber durchgesetzt werden.
Ich weiß nicht, auf welchem Planeten die Dame, die das Modell vorgeschlagen hat, lebt, aber das ist eher eine absolute Utopie und damit sehr realitätsfern.
Ich will mir aber nicht von einem 80-jährigen Zahnarzt herumbohren lassen.
Ja, oder 80-jährige Fahrschullehrer, weiß ich auch nicht so genau. Aber Laura Carstensen, die Psychologin vom Center für Langlebigkeit in Stanford, sagt, doch, wir brauchen ein neues Arbeitsmodell, wir sollten umdenken. Aber ob es jetzt wirklich genau das ist, also ich meine, so sehr ich persönlich das hier liebe, was ich tue, ich kann mir mit 80 doch was Entspannenderes vorstellen.
So. Ja. Ist es nicht auch so, dass ab 50 ungefähr unsere Merkfähigkeit, die Reaktion, Fähigkeit auch nachlässt?
Absolut. Und das Gehirn wird weniger durchblutet, mit Sauerstoff versorgt. Und das betrifft dann vor allem das Kurzzeitgedächtnis. Also zum Beispiel 25-Jährige können sich im Schnitt noch 7 Zahlen leicht merken. Wenn man 55 ist, kann man sich nur noch ungefähr 5 merken. Aber es ist nicht nur schlecht, mit 40 durchzustarten, denn in diesem Alter treffen unsere zwei Arten der Intelligenz perfekt aufeinander, erklärte mir Christine Geschke, Psychologin für kognitive Neurowissenschaften.
Die fluide Intelligenz, diese Beweglichkeit, die funktioniert bis ungefähr 40 sehr gut. Ab dann greifen vor allen Dingen die Erfahrung und damit also die kristalline Intelligenz. Und um die 40 ist beides, weil es ist ja nicht so, dass man nur das eine oder das andere hat, sondern das gewichtet sich unterschiedlich. Am Anfang, wie gesagt, ist man zu schnelleren Denkprozessen in der Lage. Später dann greift man eher auf gut gelernte Routinen zurück. Und um die 40 herum kommt beides eigentlich ideal zusammen.
Okay, das wären dann jetzt mal positive Beispiele für dieses Modell von Laura Carstensen. Ist die Frage, was ab 50 oder 60 Jahren dann so passiert, ne?
Eben. Und da bringt die Neurowissenschaftlerin dann einen für mich ziemlich guten Punkt, der gegen dieses Arbeitsmodell spricht.
wenn jemand die Interessen sozusagen verteilt hat, Familie, Beziehung, Arbeit, Freizeit, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass man dann ab 40 plötzlich fokussieren möchte auf Arbeit. Also ich glaube, dass dieser Wechsel kaum möglich ist. Wenn man also bis 40 einen bestimmten Umgang mit seinem Leben gepflegt hat, dann fällt es schwer, diese Routine wieder aufzugeben.
Kann ich mir auch vorstellen. Also wenn es dieses Modell jetzt nicht ist, bis 40 ja. Teilzeit, dann durchstarten, bis man 80 ist. Was gibt's denn da für Alternativen?
Na, zum Beispiel ist ja das digitale Nomadentum gerade ziemlich beliebt. Digitale Nomaden arbeiten eben mit digitalen Produkten, sind Dienstleister und sie können ja von überall auf der ganzen Welt arbeiten, Hauptsache sie haben Internet. Also es ist sowohl was für Journalisten als auch für Blogger natürlich, aber auch Grafiker oder selbst Menschen, die Coachings anbieten, brauchen inzwischen keine festen Räume mehr. Kannst ja heutzutage alles als Webinar wirklich vom Ende der Welt aus anbieten. Und was ich auch ganz spannend finde, ist Jobsharing. Da gibt es inzwischen auch ganze Plattformen für, wo man sich Gleichgesinnte suchen kann. Und man heuert dann quasi mit seinem Tandempartner für eine Vollzeitstelle an. Aber jeder arbeitet nur einen halben Tag. Und dadurch kann man auch hochqualifizierte Jobs annehmen. Das finde ich, klingt ziemlich gut.
Das gute alte Homeoffice ist natürlich auch noch so eine Idee, ne?
Stimmt, Homeoffice.
Magdalena Bienert hat uns Alternativen zum klassischen 9-to-5-Job vorgestellt und Arbeitszeitmodelle so über die Jahre hinweg. Ich bin immer noch Fan davon, sehr lange erstmal zu studieren bis Anfang 30 und dann irgendwie 20 Jahre und dann Frühverrentung. Es gibt wirklich genug, die das noch machen konnten.
Du faules Ding.
Es gibt genug, die das noch machen konnten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die größte Wahl aller Zeiten. In Mexiko, Präsidentschaftswahl, Wahl des Bundesparlaments, dazu noch Bürgermeister- und Gouverneurswahlen. Wir haben heute Morgen hier in Deutschlandfunk Nova schon ausführlich über auch die Gewalt im Vorfeld dieser Wahlen gesprochen und darüber, dass rund 130 Kandidaten für öffentliche Ämter getötet wurden, plus viele Zivilisten. Und diese Wahl ist am Sonntag. Wir sprechen drüber. Das Wochenende steht bevor. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann in Mexiko-Stadt. Hallo.
Hallo.
Der Favorit für das Präsidentschaftsamt, das ist Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO. Warum? Ist er als Person und seine Partei vergleichbar mit anderen Politikern in der Region?
Also warum er so weit vorne liegt in den Umfragen, also fast 50% werden ihm da so bescheinigt, seine beiden Hauptkonkurrenten weit abgeschlagen, 20-30% Punkte hinter ihm. Das hat, glaube ich, vor allen Dingen damit zu tun, dass die Mexikaner sehr enttäuscht sind von der bisherigen Politik der vergangenen Jahre, weil es der aktuellen Regierung zum Beispiel, der PRI, der Partei der institutionalisierten Revolution und dem Präsidenten Enrique Peña Nieto nicht gelungen ist, die drängenden Probleme des Landes zu lösen. Und zuallererst zu nennen ist da eben das, was du schon angesprochen hast, die Unsicherheit im Land. 29.000 Tote im vergangenen Jahr. Das sind mehr als 80 Tote pro Tag. Das muss man sich vorstellen. Dann die extreme Armut. Über 50% der Mexikaner sind arm. All das hat die PRI nicht in den Griff bekommen. Und das hat auch die Partei, die vorher regiert hat, das war die PAN, nicht in den Griff bekommen. Das sind Liberal-Konservative. Und deswegen sind die beiden Kandidaten dieser Parteien und Bündnisse eben auch so weit abgeschlagen. Ich glaube gar nicht, dass AMLO jetzt so der ganz besondere Politiker ist, der sich so hervorhebt. In Lateinamerika ist er, glaube ich, ja, so wie viele andere auch, ein Vollblutpolitiker. Er hat noch nie was anderes gemacht in seinem Leben. Er ist Politologe und er kämpft nun schon das dritte Mal um dieses Amt. Er war schon zweimal Kandidat.
Und diesmal könnte es klappen. Wie möchte López Obrador dann der Unsicherheit im Land begegnen?
Ja, er hat da auch jetzt nicht so die perfekten Ideen präsentiert in seinem Wahlkampf. Ähnlich wie die anderen bewegt er sich da eigentlich auch so in so einem Mischmasch aus Ideen, die schon präsentiert wurden. Dinge, die man schon kennt. Da sollen neue Gendarmerien gegründet werden, also neue Sicherheitskräfte, die nun also noch besser gegen das organisierte Verbrechen vorgehen können sollen. Aber das ist schwer zu glauben, dass das funktioniert. Das hat in der Vergangenheit auch alles nicht funktioniert. Was er sagt ist, und das sagen die anderen auch, die Armut muss bekämpft werden im Land. Da ist sicher was dran, weil man inzwischen auch verstanden hat, dass die Armut und die daraus resultierenden sozialen Probleme mitverantwortlich sind für die große Unsicherheit und für die Tatsache, dass sich junge Leute vor allen Dingen in ländlichen Regionen, die dort überhaupt keinerlei Perspektive haben, gerne dem organisierten Verbrechen anschließen, weil sie dann vielleicht ein kurzes Leben haben, aber dafür wenigstens eins in Reichtum und mit Ruhm und Erfolg. Und deswegen sagt AMLO zum Beispiel, ich will Becas, also das sind Stipendien, y Sicarios, no, das sind die Killer, also die Auftragsmörder des organisierten Verbrechens und verspricht da also Sozialprogramme für die jungen Leute.
Wenn es um Mexiko geht, dann schaut man auch ganz schnell oft auf die USA. Inwiefern spielt die Außenpolitik oder der Blick auf die USA ein Thema in diesen Wahlen? Oder konzentrieren sich die Mexikaner dann doch eher auf ihr eigenes Land? Und Trump spielt jetzt nicht so eine große Rolle.
Ich glaube, die Mexikaner sehen es eigentlich so, dass alle Kandidaten in diesem Präsidentschaftswahlkampf da so eine ähnliche Haltung Donald Trump gegenüber mitbringen. Also, dass sie sagen, wir müssen hier schon versuchen, weiter zu verhandeln über unsere nordamerikanische Freihandelszone NAFTA, die so sehr, sehr wichtig ist für Mexiko, weil fast 80% der Exporte nach Nordamerika gehen. Und ich glaube nicht, dass AMLO da jetzt so eine besondere Rolle spielt, was die Verhandlungen angeht. Also er möchte das auch weiterführen. Er ist nicht der Unternehmerfeind, so wie er hier manchmal dargestellt wird. Die Mexikaner, die wünschen sich da, glaube ich, Kontinuität. Die bisherige Regierung von Enrique Peña Nieto hat es verstanden, da weiter zu verhandeln und ist da relativ geschickt auch vorgegangen und hat eigentlich sich auch nicht eingelassen auf dieses Säbelrasseln, was da aus Washington immer wieder kommt, gegen Mexiko, sondern eine ganz klare Kante gezeigt. Und ich denke, das ist von jedem dieser Kandidaten, die da jetzt angetreten sind, auch zu erwarten.
Erklär nochmal ganz kurz, der bisherige Präsident darf nicht weitermachen, weil man eigentlich nur eine Amtszeit darf?
Genau, es ist grundsätzlich so in Mexiko, dass der Präsident nur eine Amtszeit hat. Das wird auch immer wieder diskutiert, weil gesagt wird, naja, aber wenn er nur eine Amtszeit hat, dann ist seine Motivation auch wirklich was zu bewegen in diesen 6 Jahren. Das sind genau 6 Jahre, die dann jetzt im Dezember ablaufen. Dann ist die Motivation ja auch nicht so besonders hoch und es wird auch Vorschub geleistet der Korruption im öffentlichen Bereich, dass also Beamte sich bereichern, so gut sie können, weil sie wissen, sie haben nur 6 Jahre Zeit dafür. Aber soweit ist Mexiko, glaube ich, noch nicht, das zu ändern. Also ich glaube, da sind erstmal andere Themen viel, viel wichtiger und viel dringender, wie eben zum Beispiel der Kampf gegen die Korruption.
Anne-Kathrin Mellmann, unsere Korrespondentin in Mexiko. Dort sind am Sonntag mehrere Wahlen. Super Wahltag in Mexiko.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es klingt schon ziemlich nach Maulkorb. Ja? Journalisten sollen Politiker auf Social-Media-Kanälen nicht mehr kritisieren. Das steht im Entwurf einer Richtlinie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich, der diese Woche durchgesickert ist. Der ORF, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, sorgt damit gerade für viel Aufregung. Susanne de los Santos aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ist diese Leitlinie denn tatsächlich Maulkorb?
Also der ORF-Chef Alexander Wabritz sagt ganz klar nein. Er spricht eher davon, dass die Formulierung wohl falsch verstanden wurde. Wir können uns noch mal ganz kurz anhören, was genau drin steht. Und zwar, die ORF-Journalisten sollen auch im privaten Umfeld auf
öffentliche Äußerungen und Kommentare in sozialen Medien verzichten, die als Zustimmung, Ablehnung oder Wertung von Äußerungen Sympathie, Antipathie, Kritik und Polemik gegenüber politischen Institutionen, deren Vertreterinnen oder Mitgliedern zu interpretieren sind.
Ja, auch Likes, Dislikes oder Retweets soll es von Journalisten nicht geben.
Es gibt viel Kritik an dieser Social-Media-Richtlinie, natürlich auch von Journalisten.
Ja, die kommt zum Beispiel von einem bekannten ORF-Nachrichtenmoderator Armin Wolf. Ich twittere nichts, was ich nicht auch bei einer Podiumsdiskussion oder in einem Interview sagen würde, schrieb er bei Twitter. Und weiter, auch wenn dort das ORF-Gesetz nicht gilt, ist mir bewusst, was und wo ich arbeite. Hat bisher tadellos gereicht. Kritik kommt auch von der Journalistin Ingrid Brodnik.
Hier ist die Gefahr, dass der ORF einen Teil der öffentlichen Debatte aus Social Media abzieht. Und wer dann übrig bleibt, sind dann nur noch private Anbieter und die Parteien. Und die können dann alles Mögliche behaupten.
Die Journalistin geht davon aus, dass vor allem eine Partei in Österreich großes Interesse an strengen Regeln für den ORF hat. Und zwar die rechtspopulistische FPÖ, die seit einem halben Jahr mit in der Regierung sitzt.
Diese Social Media Guidelines sind ein Geschenk für die FPÖ, weil die Partei schon seit Jahren sich als Opfer generiert und jetzt kann sie diese Guidelines auch noch nutzen, wenn zum Beispiel Kritik in Beiträgen gebracht wird.
Ja, kommt das bei der Regierung an, bei der österreichischen Regierung? Was sagt die dazu?
Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP, der zeigte sich da ziemlich überrascht von den Plänen beim ORF und sagte, er halte die Meinungsfreiheit für ein hohes Gut. Ja, der Chef der FPÖ und Vizekanzler Heinz-Christian Strache sagte, dass die Richtlinie eine interne Angelegenheit des ORF sei. Er erwarte vom österreichischen Rundfunk aber eine parteipolitisch unabhängige Berichterstattung. Die FPÖ stellt ja auch den Vorsitzenden im ORF-Stiftungsrat. Das ist ein Aufsichtsgremium. Der Chef ist Norbert Steger und er verteidigt die Social-Media-Richtlinie.
Und da muss man sicher bei manchen Formulierungen aufpassen, dass es nicht heißt, man knebelt die Meinung der Redakteure. Aber die Redakteure selbst haben jetzt einmal den Anstoß bekommen, dass sie darüber nachdenken. Die werden schon auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.
Ja, man muss dazu sagen, ORF und FPÖ haben gerade nicht das beste Verhältnis. Die Partei hat sich in der Vergangenheit immer wieder über so wörtlich unhöfliche Interviews beschwert. Steger drohte auch damit, Stellen von Auslandskorrespondenten zu streichen, die sich nicht korrekt verhalten. Kritiker sagen, dass der ORF mit dieser Social-Media-Richtlinie auf die FPÖ zugeht. Der ORF-Chef Wabritz dagegen sagt, dass die Richtlinie nicht für die Regierung gemacht wird, sondern für die Mitarbeiter.
Wie geht es jetzt mit diesem Entwurf für die Social-Media-Leitlinie weiter?
Der ORF-Chef hat sich offen dafür gezeigt, dass es noch Änderungen daran geben könnte. Demnächst gibt es Gespräche darüber und daran sollen auch der Betriebsrat und auch der Redakteursrat beteiligt sein. Bis Ende des Jahres soll es ein Ergebnis geben.
Der ORF, der österreichische Rundfunk, sorgt seit dieser Woche mit Social-Media-Richtlinien für seine Mitarbeiter für Diskussionen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das kennen die meisten von uns. Man hat sich so richtig heftig gestritten oder sich über irgendjemand geärgert, über einen Kollegen, einen Freund, die Freundin oder über die Abteilungsleiterin, den Abteilungsleiter und dann zuckt es in den Fingern. Ich habe so ein paar gepfefferte Sätze als Mail oder als WhatsApp. Hau ich die jetzt noch raus und dann schickt ihr diese Message doch nicht ab. Und dann seid ihr am nächsten Tag sehr, sehr froh drüber. Ein junger Deutscher hat sich aber an diese Regel nicht gehalten und er dürfte das jetzt sehr bereuen. Verena von Keitz, was hat er denn gemacht?
Der hatte bis Oktober 2017 einen Job in Neuseeland in der Nähe der Stadt Blenheim. Dort hat er in einer Milchpulverfabrik gearbeitet, wie das die neuseeländische Website Stuff berichtet. Er war als Tourist im Land unterwegs, also klingt danach, als hätte er Work and Travel gemacht. Der Job war offenbar sehr anstrengend, deswegen ist er mal einen Tag nicht zur Arbeit erschienen und hatte dann am nächsten Tag die Kündigung vom Chef dem Tisch. Und darüber hat er sich so geärgert, dass er sich in sein Auto gesetzt hat und sofort eine SMS geschickt hat mit dem Text, er habe ein kleines Geschenk in der letzten Milchpulvermarge zurückgelassen.
Oh, oh, oh. Und es gab große Aufregung in diesem Werk.
Ja, tatsächlich. Also die Produktion eines ganzen Tages haben sie in die Tonne gekloppt, weil sie fürchteten, dass er irgendwas ins Milchpulver, im Gift oder so gemischt habe. Kostenfaktor 190.000 neuseeländische Dollar.
Wow.
Umgerechnet rund 111.000 Euro, wie die Firma sagt. Und er hat zwar, der junge Mann hat dann eine halbe Stunde später eine SMS geschickt, so nach dem Motto, es war eine falsche Drohung, ich habe mich nur geärgert, aber naja.
Ich glaube aber, er meinte mit dem Geschenk was anderes. Ich glaube, er meinte, dass er da reingemacht hat in den großen Topf.
Wer
wirklich?
Weiß. Auch
doch,
dann könnte man es ja auch nicht mehr verkaufen.
Das stimmt. Also es war eine ganz schlechte Idee mit dieser SMS.
Auf jeden Fall. Und deshalb haben seine Eltern in Deutschland jetzt zum Beispiel eine Hypothek von 23.000 Euro auf ihr Haus aufgenommen, damit er den Schaden zumindest teilweise begleichen kann. Weil er aber inzwischen, also er ist 21 Jahre alt, monatelang auf das Gerichtsverfahren warten musste, ist von diesem Geld schon die Hälfte weg für den Lebensunterhalt dort in Neuseeland. Und das Gericht hat jetzt am Dienstag gefordert, dass er bis zum Wochenende zumindest die verbleibenden 11.000 Euro, die er noch hat, bezahlt und dann möglicherweise wieder nach Hause fahren kann.
Eine sehr teure SMS, kann man sagen. So, das war's von uns. Das war das Update an diesem Freitag. Das war die letzte Sendung der Woche. Euch ein schönes Wochenende. Verena von Keitz.
Ja, genießt es mit der Sonne und allem.
Und Ralf Günther sind raus. Tschüss!
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.